persönlich. Präsentiert von der Bank Coop, Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander, das ist persönlich heute aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Mit dabei zwei Gäste, die in ihrem Alltag alle Hände voll zu tun haben. Die Marianne Botta, sie ist 42, Kurate und Mutter von 8 Kindern. Sie ist studierte Lebensmittelingenieurin und arbeitet als Ernährungsspezialistin für diverse Zeitungen. Sie schreibt Ernährungs- und Kochbücher. Uli Ernst Adam, er hat es auch mit den Händen, oder besser mit den Füßen. Sein Herz hat er an Boxsport verloren. Er boxt selber und ist der Chef der Medienkommission von Swiss Boxing. Er ist 72, Kurate und hat 2 Kinder. Marianne Botta, ich schaue so ins Publikum aus, in die vorderste Reihe. Und da ist nicht wie das Stegeli bei den Dalton-Brüdern, immer das Kleinste bis zum Grössten. Da sitzt genau eine Tochter und ihr Mann. Wo ist der Rest?
Die hören daheim zu.
Und wieso haben sie nicht mitgebracht?
Also die Grossen haben gefunden, sie können ein bisschen länger schlafen und dann noch im Bischi auf dem Radio hören. Und die Kleinen, die würden, glaube ich, jetzt Mami, Mami rufen und dann stören.
Ist es ein Fuhr, mit 8 Kindern unterwegs zu sein?
Also das ist fast unmöglich. Vor allem findet man nichts, wo gerade alle 8 gleichzeitig interessiert. Die Interessen gehen vom Alter her sehr auseinander zwischen einem fast 16-Jährigen und einem 17 Monate alten Kind. Und auch vom Auto her, also das ist nicht ganz einfach, wenn man das organisiert.
In welchen Situationen macht ihr es?
Ja, es kommt schon vor, zum Beispiel für die Ferien, aber wir gehen nicht jedes Jahr in die Ferien mit allen. Und eben das Problem ist, dass man allen gerecht wird, ist nicht ganz einfach. Was vorkommt, ist bei Familienfest. Und wir haben auch schon Probleme gehabt bei Taufen, dass irgendwie alle dort waren, sind nur wir so auf die letzten Minuten, Punkt 10, in neue Küche reingekommen sind mit den Kindern. Und bis dann dort alle bereit sind, da fährt man also morgen um 6 Uhr.
Werdet ihr überhaupt noch eingeladen? Also es ist dann viel zum Bekochen.
Leider nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Leute gar nicht genug Stil haben oder dass sie Angst haben, mich zu bekochen, weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin. Was ich aber sehr schade finde, weil ich es extrem gerne. Und mir denkt es immer, wenn jemand anderes kocht, ist es viel feiner, als wenn ich selber koche.
Uli Ernst Adam, Sie haben 2 Kinder. Hättet ihr euch vorstellen können, 8 zu haben? Jetzt schaue ich die Frau an, die im Publikum sitzt.
Ja, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, weil ich komme aus Familien, sowohl mütterlicherseits wie väterlicherseits, wo sehr viele Kinder waren. Und meine Eltern, und ich glaube auch meine Schwiegereltern, hätten eigentlich gerne gehabt, wenn wir relativ früh hätten Kinder gehabt. Leider war das nicht möglich gewesen, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erläutern will. Nachher auf das Mal haben wir unsere Tochter bekommen und das war natürlich ein unglaublicher Höhepunkt in unserem Leben. Und dann kam noch der Sohn gekommen, und dann war leider fertig. Aber ich beneide natürlich Frau Botta um die Vielzahl von Kindern.
Warum?
Weil ich glaube, eine grosse Familie bringt das mit, was uns heute teilweise fehlt, nämlich die soziale Integrationsfähigkeit. Also, man lernt miteinander umgehen, man lernt miteinander streiten, insbesondere etwas, was ganz wichtig ist. Man lernt subtile Formen von der Gewalt kennen, ohne dass man nachher erklüpft über die Gewalt. Also, das alles neben dem Lernprozess, den man natürlich nachher auch macht im Verhalten der Eltern zu den Kindern, ist etwas ganz, ganz wesentlich gewesen, was wir heute ein bisschen verloren haben.
Streiten. Wie läuft das bei Ihnen?
Also wenn meine Kinder streiten, dann sage ich, wer keine Argumente hat, braucht erst die Füße. Und ich will das nicht, dass sie handgreiflich werden in der Familie. Aber ich schicke sie schon ins Zimmer und sage, wenn ihr das Problem gelöst habt, dann könnt ihr wieder rauskommen. Ich mische mich möglichst nicht ein, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich die Hälfte sowieso nicht unbedingt gesehen habe, was abgeht. Und solange sie nicht aufeinander losgehen und jemand Grösseres, jemand Kleineres blockt, greife ich wirklich nicht ein.
Aufeinander losgehen.
aufeinander losgehen kann natürlich nicht eine Familienkultur sein, das ist klar. Hingegen glaube ich sehr, nur sehr bedingt in den Geschichten, vielleicht ist das eine Generationsfrage, dass es Eltern gibt mit Kindern, die nie struppeln oder nie irgendwo zu nachtreten. Also, das ist etwas, was ich auf jeden Fall allgemein erfahre. Aber das muss nicht sein. Und ich finde, es ist natürlich wichtig, wenn man die Kultur kann, in der Familie bereits leben. Aber auf der Aussenbahn ist es eben dann auch nicht immer so. Da wird in der Schule schon, heute hat man ein modernes Wort dafür, wird gemobbt und plagt, oder? Und diese Kompetenzen, dass man die frühzeitig mitbekommt, das, glaube ich, ist sehr positiv.
Also ich denke, das ist ein grosser Vorteil von einer Grossfamilie, dass sie sehr viel lernen, wie man miteinander umgehen muss. Aber auch, dass sie sich nicht so wichtig nehmen, weil ich habe gar nie so viel Zeit für ein Kind, wie wenn ich nur eins oder zwei Kinder hätte. Und von dort her machen sie einfach viel mehr untereinander ab, spielen auch miteinander. Einer ist das mit diesem, einer ist das anderes mit einem anderen. Und ich merke, dass ich nachher nicht eingreifen muss. Also ich habe das Gefühl, die Leute haben von Grossfamilien aus diesen Gründen auch eine falsche Vorstellung. Ich kann nicht viermal zwei Kinder, weil sehr viel unter den Kindern abläuft, wo ich nachher vielleicht auch mal eine Zeitung lesen kann, weil sie eben immer jemanden haben, der für sie da ist.
Das ist wunderbar.
Ich will noch auf einen anderen Punkt eins zurück. Ich meine, acht Kinder haben, man sagt, kleine Kinder, kleine Probleme, grosse Probleme, aber zuerst muss man die auch noch mal machen. Achtmal gebären.
Also ich habe jedes Mal nach der Geburt gesagt, das mache ich nie mehr. Wie kann ich nur so blöd sein?
Wieso haben Sie es gemacht? Wieso haben Sie acht Kinder?
Also ich habe natürlich das Gefühl gehabt, Grossfamilie hat Vorteile. Ich habe sehr gerne Kinder. Ich bin auch jemand, der gerne den Grosstisch hat und so la Mama kocht jetzt für alle und hockt miteinander. Das ist sicher ein Stück mein Charakter. Aber man kann nicht acht Kinder planen. Also ich denke, man muss ein Kind nach dem anderen nehmen und wenn man merkt, es geht gut und man hat noch ein bisschen Kapazitäten frei und noch Nerven für ein weiteres, dann kann man das haben. Und sonst hat die irgendwann aufgehört. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie aus religiösen Gründen die acht Kinder hätte oder weil wir kein Fernseher daheim hatten. Es sind wirklich die Liebe zu den Kindern und weil ich es geniessen. Also ich finde eine grosse Familie schön, aber manchmal ist es sehr streng.
Wenn?
Also was Horror ist, jetzt zum Beispiel über Weihnachten, Neujahr, haben wir eine Magen-Darm-Grippe gehabt und der Fünfjährige hat einfach irgendwann angefangen zu schlafen am 24. Nachher hat er angefangen zu brechen. Wir hatten seitdem schon wieder eine Magen-Darm-Grippe gehabt, das ist ein anderes Thema. Und bis das nachher einfach alle in der Reihe nachher durch haben, hat sicher niemand über Weihnachten schön können Chinoise essen und alles bei uns. Wir haben alle abgenommen, nicht zugenommen. Und das ist dann schon sehr hart. Oder auch wenn ich die Wäschberge anschaue, wo ich denke, so zwei, drei Maschinen pro Tag ist normal. Ich glätte auch nicht mehr selber seit dem 6. Kind, weil ich einfach keine Zeit mehr habe, wenn ich noch arbeiten will. Und das sind dann schon Nachteile. Also bei der Wäsche und wenn sie krank sind, dort merkt man es am meisten. Beim Kochen nicht so. Dort macht man vielleicht aber auch Sachen wie Omelette nicht mehr, weil ich einfach nicht
das
Lust habe.
Das dauert zu lang?
Ja, zwei Stunden in die Küche zu stehen und der Älteste ist vielleicht 7 und so. Das tue ich mir nicht mehr an.
Uli-Ernst Stadam, Stichwort Geburt. Das war für Sie auch ein grosses Thema. Sie wollten nicht mit dabei sein.
Richtig, richtig. Der Doktor hat gesagt, also gut, Herr Adam, gell, ihr seid dabei bei der Geburt. Er hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und dann hat er gesagt, ja, warum? Könnt ihr kein Blut sehen? Dann habe ich gesagt, ich laufe durch das Blut durch, wo der Herr tut. Ich komme Operationen zu schauen. Aber ich will das nicht. Das ist eine neumodische Einrichtung, dass wir da dabei sein soll. Und jetzt war der sehr schlau, der Doktor. Jetzt hat er gesagt, ja, das verstehe ich. Aber wisst ihr, Herr Adam, in den Spitälern, die sind heute unterbelegt und nachher ist vielleicht dann niemand der, der gerade recht hat, zu eurer Frau schauen. Und darum sind wir manchmal froh, wenn die Väter nicht kommen. Also bin ich mit. Und gesagt, ja, das ist ein Argument. Und es war einer von meinen schönsten Tage in meinem Leben gewesen, also die Geburt mitzuerleben. Und selbstverständlich, nachher beim Bub, bin ich dabei gewesen, von Anfang an ganz begeistert.
Sie haben gesagt, das ist neumodisches Zeugs. Haben Sie es denn lieber altmodisch?
Nein, aber ich behaupte immer, man ist geprägt von seinem Umfeld, man ist geprägt von seinen Verwandten, von den Meinungen, die man hört, und zwar im Kleinkinderalter schon gehört. Und das sind Meinungen, die sich festsetzen. Und die Leute tun ja immer so, wie sie die Meinungen so schnell könnten verändern. Wenn man aber die Sache auf den Grund geht, ist das meistens nicht so, sondern sie sind eben doch geprägt von ihrer Herkunft. Und es gehört natürlich zu der Kultur, dass man nach einer neuen Erkenntnis, die eben stimmen, dass man die übernehmen kann, wie ich jetzt eben mit den Kindern.
Gut. Und wie war es daheim? Da hat es geheißen, das ist Weiberzeugsgebären.
Nein. Mein Vater und auch meine Verwandte hatten sehr grossen Respekt gehabt, sehr grossen Familiensinn. Und die Frau ist natürlich sehr respektiert worden. Man hat eher aus einer gewissen Scheu aus das Gefühl gehabt, das passt nicht. Also es ist, sich da medizinisch vordrängen, in Anführungszeichen. Oder das war eigentlich der Grund gewesen, wieso dass man das nicht wollte. Ganz abgesehen davon, dass natürlich bei meiner Grossmutter, dass sie natürlich ist geboren worden, ich sage jetzt nicht praktisch im Stall, aber doch im Garten oben oder irgendwo. Und dort hat es dann manchmal schon Not am Mann gebraucht, dass man hat müssen mit einem Wasserkübel kommen oder weiss ich was. Das war selbstverständlich. Aber dann kam der Trend auf einmal, die jungen Männer müssen jetzt mit den Frauen gebären. Oder? Und das war das, was mir noch so ein bisschen fremd war.
Bei Ihnen war das selbstverständlich? War der Mann dabei?
Ja, wobei ich denke, so ein Kaiserschnitt ist auch nicht jedermanns Sache. Also beim Notfallkaiserschnitt, beim zweiten Kind nicht, dort ist er rausgeschickt worden. Und wenn alles rund geht, ist das gut, aber ich denke, manchmal, man sollte dabei sein, habe ich nicht so gern. Bei einer Geburt nicht und auch sonst nicht bei den Kindern. Mir dunkt's, man vergleicht sich viel zu fest mit allen anderen und vielleicht sollte man sich auch mal überlegen, was ist jetzt für uns das Richtige. Und ich kann auch verstehen, wenn ein Mann nicht dabei sein
will. Aber ganz grundsätzlich, ich meine, man könnte ja komplex überkommen, wenn man schaut, sie schreiben Kochbücher, Ernährungsbücher, sie schreiben Artikel, sie haben aber nebenzu in Anführungszeichen auch Kinder. Wie macht sie das?
Also ich habe sicher zwei gute Glücksfälle. Ich kann sehr gut schlafen, immer wieder. Auch die Nacht, wenn ich ein Kind gestillt habe, bin ich 2 Minuten später schon wieder geschlafen. Und ich habe sicher sehr gute Nerven. Also bis mir etwas von den Kindern zum Zeug ausbringt, braucht viel. Und ich glaube, das kann man auch nicht einfach machen. Und ich bin von Natur aus eine ziemliche Chaotin. Und ich kann auch nicht alles. Also ich bin sicher nicht die perfekte Hausfrau, die kann man überall sonst suchen, aber nicht bei mir. Aber ich würde, glaube ich, auch nicht 8 Kinder haben, wenn ich so perfekt sein will im Haushalt. Weil dann ging mir viel zu viel auf den Wecker. Schon um eine Garderobe, die manchmal wirklich schrecklich aussieht. Und bei diesen Sachen bin ich nachher, sind mir wichtig und dort tue ich viel Zeit investieren.
Zum Beispiel?
Beispielsweise, wenn ich einen Artikel schreibe oder so, dann kann ich dann schon war mal drüber, oder es gibt auch Sachen, wo ich einfach finde, wo das Kind anständiger gezogen sein, wo ich dann sehr konsequent auch bin, aber anders, wie jetzt, ob jetzt die Fenster putzt oder nicht, da kann ich sehr gut drüber wegschauen. Und durch das habe ich nachher auch Kapazitäten frei für anders.
Wie muss ich mir das vorstellen, eben, wenn Sie dann, Sie haben vorher eigentlich gesagt, eben, um 6 Uhr aufstehen, alle parat machen. Ich nehme an, wenn man mit 8 Kindern unterwegs ist, da braucht es strenge Regeln.
Ja, wobei mir dunkt, wenn man die Grossen erzieht mit den strengen Regeln, dann geht nachher auch viel von selber, weil die passen nachher auf die Kleinen auf und sagen, hey, ich habe im Fall auch nicht können auf dem Sofa aufgumpen, was kommt dir in den Sinn, das zu machen? Also dort regelt sich viel selber von den Kleineren nachher, weil es einfach so Regeln sind, die eingeschworen sind schon in der Familie. Und das ist sicher einfacher mit der Zeit. Aber man ist mit jedem Kind gleich ein bisschen konsequenter. Also jedes Kind, das mehr dazukommt, ist, muss man noch ein bisschen konsequenter sein. Und ich probiere die Sachen einmal zu sagen und dann handle ich, aber nicht tätlich, sondern halt einfach mit Konsequenzen. Also ich habe schon in einem Supermarkt alle Lebensmittel wieder zurückgestellt, weil ich gefunden habe, ich kann nicht einfach betteln und so. Dann tue ich sie halt ins Auto und gehe nachher allein einkaufen, wo ich das vielleicht einmal machen muss. Oder wenn ich finde, sie von Stürmen, wer jetzt das grösste Stück Kuchen überkommt, das regt mich auf, wenn sie nachher so vergleichen, weil das Leben ist auch nicht gerecht. Und dann ist sie halt der Kuchen selber. Also beispielsweise so, dass sie Finger.
Und man muss sagen, sie ist rank und schlank. Das kommt, glaube ich, nicht oft vor, oder?
Nein, das macht man einmal. Und dann merken sie, Achtung, das nächste Mal, die wir, glaube ich, nicht schauen, wer einen Millimeter mehr Schwarzwälder-Torte hat, sondern sie einfach froh, können wir ein Stück Kuchen über. Und dann bin ich nachher auch wieder zufrieden und muss das nicht machen mehr.
Und das funktioniert?
Ja, mit uns, es funktioniert, wenn man handelt, wenn man nur redet, geht es bei einem Ohr rein und beim anderen raus.
Also was mich fasziniert jetzt, was Frau Botta gesagt hat, ist, dass ein Ernährungswissenschaftler ein grosses Stück Schwarzwälder Torte nimmt. Also, das ist das, was jetzt also für mich gerade das ist, was mir geblieben ist. Oder? Hingegen die pädagogische Seite, da bin ich natürlich begeistert. Das ist super.
Ja, Schoki macht glücklich, oder?
Schoki macht sehr glücklich. Es wird ja nie mehr gegessen als im Winter, weil es hilft, den Serotoninspiegel zu erhöhen, also das körpereigene Glückshormon. Aber noch gesünder wäre, über den Mittag raus ans Tageslicht zu gehen. Nein, wegen der Schwarzwälder Torte. Das hat zwei Gründe. Erstens, Bachi extrem gerne. Also ich stehe gerne in der Küche und auch wenn ich so das Gefühl habe, dass er ziehen geht oder so, irgendwie, das sieht man nicht und der Haushalt und so rum sieht man auch nicht am Oben. Man fährt am nächsten Tag wieder bei Noah. Aber wenn man nachher in der Küche kann, kreativ sein kann und die Leute einem noch sagen, es ist fein, dann habe ich das Gefühl, man sieht wenigstens noch immer etwas. Und das ist manchmal so ein bisschen undankbar, wenn man als Mutter und im Haushalt den Job macht. Also von dort her gibt es das schon zwischendurch, dass sie das machen. Und dann ist natürlich schon der Paracelsus, hat gesagt, nichts ist Gift, alles ist Gift. Es kommt wirklich auf die Menge an und das ist bei Schwarzwälder-Torten auch so.
Also lieber essen Schwarzwälder-Torten.
Mit einem guten Gewissen, dann macht sie nämlich weniger dick.
Ist es dir?
Ich habe sehr gerne Schwarzwälder dort, aber eben die Gewichtsbalance, die entsteht dann meistens auch mit der Bewegung, oder? Wenn man sich eben noch ein bisschen bewegt, das ist dann wichtiger als einfach nur Fasten. Und ich glaube, das ist mehr mein Rezept, dass ich probiere, die Balance zu halten mit der Bewegung. Wobei man immer muss ehrlich sein. Es ist ein Glück, wenn man die richtigen Gene mitbekommen hat. Dann kann man viel mehr tragen unter Umständen oder eben weniger tragen und muss viel mehr schauen oder mehr machen, oder? Und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich gute Gene habe.
Also Sie sind rank und schlank und er hat wunderbar glänzige Turnschuhe an.
Die sind da.
Sind Sie hergejoggt?
Nein, aber ich tue mich immer, ich bin ein Outdoor-Mensch, ich tue mich immer sehr gerne bewegen und nie unbequem bewegen.
Was heisst das?
Ja, also ich hätte jetzt können, ja, fantastische schwarze Lederschuhe, oder? Und ich hätte jetzt die können anlegen, aber schon der Weg da die Altstadt auf, hätte sie mich gedrückt und es wäre einfach nicht das Wohlbefinden gewesen. Also habe ich mir gesagt, zu so einer Sendung, wo ich schon als Mann von einem Sport eingeladen bin, nehme ich ja die Schuhe mit.
Und Sie boxen auch jetzt noch mit 72?
Ja, wobei, das muss man sofort relativieren, wie man das ganze Boxen muss relativieren. Boxen wird ja heute nicht mehr verstanden, weil das ist ins Abseits gedrängt worden, aus den verschiedensten Gründen, berechtigte Gründe teilweise.
Zum Beispiel?
Also eine Brutalität, oder das ist nicht mehr zeitgemäss, dass man da aufeinander geht, losgeht oder vorbereitete Zuschauer kann doch auch dem nichts abgewinnen, wenn er zwei Männer oder sogar jetzt heute zwei Frauen in einem Ring sieht, oder, die aufeinander losgehen. Oder. Dass aber das Boxen ganz andere Hintergründe hat, das wird natürlich manchmal vergessen.
Sagen Sie es uns, was für
ein also, das sind natürlich Hintergründe, die zwei Komponenten haben. Die eine Komponente ist das Bedürfnis, ursprünglich von den Männern sich auseinanderzusetzen. Und das zweite Bedürfnis ist das, dass es ein Publikum gibt, immer, das wissen will, wer gewinnt.
Brot und Spiele.
Das ist ja so. Und das Boxen ist ja offiziell zurückverfolgbar in die 23. Olympiade der Griechen, 662 vor Christus. Dort hat man vom Boxen geredet. Währenddem man natürlich, wenn man heute vom Boxen redet, dann fängt das an, ungefähr um die Jahrhundertwende vom 4. Jahrhundert, wo das hat Regeln bekommen hat und wo nachher die Auseinandersetzungen entbrutalisieren, oder? Und heute sind das natürlich Auseinandersetzungen, die in verschiedensten Beziehungen einen grossen Wert haben, die aber natürlich vom Publikum nicht immer so wahrgenommen wird.
Also was ist der Wert vom Boxen?
Also der Wert vom Boxen ist der, ich komme zurück, dir haben gesagt, du dir noch selber boxen. Natürlich ist das nicht Boxen, wie der normale Mensch das versteht, sondern das sind ein paar Herren, die sich treffen, am Samstagmorgen, in diesem legendären Keller vom ABCB, Athletic Box Club Bern, Jüngere und Ältere, und die tun miteinander ein bisschen böxeln. Und das ist nicht gefährlich, das tut nicht weh. Warum? Weil immer der stärker ist, nimmt Rücksicht auf den Schwächer. Also kann auch ich in meinem biblischen Alter problemlos dort noch mithalten. Das Phänomen ist jetzt aber, wenn ich gehe boxen, dann weiss ich, jetzt stehe ich einem jungen Mann gegenüber. Der junge Mann weiss ich, der macht mir nicht wirklich etwas. Und trotzdem ist der unterschwellig für mich eine archaische Bedrohung. Das ist etwas, das man nur begreifen kann, wenn man es selber gemacht hat. Das heisst, es kommt einer auf einem los. Das ist eine Bedrohung und da können Ohrreflexe werden wach in einem. Und jetzt hat das einen wunderbaren Nebeneffekt. Man tut sich nämlich auf den Ohrreflex konzentrieren und alle anderen Sorgen sind gerade vergessen. Man geht völlig entspannt aus dem Training und man kann auch so Gewicht haben oder joggen oder Velofahren, was ich sehr viel gemacht habe. Das hat alles nicht den gleichen Effekt. Sondern was der Effekt ist, ist das Problem, dass jemand auf einem loskommt. Und das macht einem Angst. Und dieser Effekt, der archaische Effekt, oder, gibt nicht die Entspannung.
Also dann müssen wir mal schauen, wie viele erfolgreiche Geschäftsmänner und Frauen es zum Beispiel gibt, die boxen.
Sehr viel. Sehr viel. Und das wäre Ihnen auch zu empfehlen, weil heute sind ja Geschäfte sehr fokussiert. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft, die eben die Leistung falsch versteht. Und das haben wir auch im Sport zum Beispiel, haben wir das Problem. Unsere jungen Amateure, die wollen alle schon Weltmeister werden. Die wollen nicht einfach im Ring ein gutes Kämpfchen zeigen. Die können auch schlecht verlieren. Und zwar nicht, weil sie so programmiert sind von daheim, sondern weil sie von der Gesellschaft so programmiert sind, verlieren ist gut, verlieren, das ist nichts. Und dann haben sie einen Stress, weil die Erwartungshaltung tut auf ihren schmalen Schultern lasten und mit denen werden sie nicht fertig. Oder?
Also man muss heute gewinnen und wer verliert, der ist niemals.
Das ist so leider, ja.
Was noch verrückt ist, ist, dass ja der Durchstress sogar dick machen kann. Und das wissen auch viele Leute nicht, dass das einen grossen Einfluss hat. Mit dem Durchstress, wo immer Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird und wo nachher einen Einfluss hat auf die Fettverteilung und die Muskelverteilung und so weiter vom Körper.
Das kann man sogar jetzt bis zum Boxen nachvollziehen. Es gibt Leute, im Boxen geht es um Gewichts, ganz genaue Gewichtsklasse. Das heisst, damit man gleiche Chancen hat, kämpfen die Gegner mit ungefähr gleichem Gewicht. Und jetzt natürlich muss man das Gewicht bringen. Vor dem Kampf auf der Waage muss man das Gewicht beweisen. Und das heisst, für diese Leute ist es ein ständiger Stress, weil sie immer wieder auf das Gewicht kommen müssen. Und jetzt gibt es die geflügelten Worte, oder, von denen im Trainingsraum, die sagen, hey, jetzt bin ich die ganze Woche trainieren, ich werde immer schwerer, oder? Und das heisst, das kann genau das sein, was ihr jetzt gesagt habt, der ist in Vorbereitung von einem Kampf, ist unter Stress, ist auch richtig, wie er meint, und wird trotzdem schwerer, oder?
Ist das so?
Ja, das ist auf jeden Fall. Und was noch eine Rolle spielt, ist Schlafen. Vielleicht schläft er dann noch zu wenig, und wenn er zu wenig schläft, hat er zu wenig vom Sättigungshormon Leptin, das ausgeschüttet wird, und dann spürt man viel schlechter, wenn man satt ist, und dann isst man durch das mehr.
Also zu viel Stress und zu wenig Schlafen macht dick.
Richtig.
Wie ist das eigentlich in der Ernährungswissenschaft? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Trends und Trends, die andere Trends ablösen. Wie ist das heute, der Status quo jetzt heute? Wie isst man denn richtig?
Also wie man richtig ist, das geht immer stärker auf das Individuum. Man sagt heute weniger, der muss so essen und dann nebenan muss auch so essen und dann nebenan auch. Auch vom Gewicht her ist das so, dass man nicht mehr einfach sagt, minus 100, minus 15%, wie man das früher gesagt hat. Bei den Frauen gibt es richtige Gewicht, weil man wirklich heute mehr das Individuum davon anschauen. Und dann gibt es Trends, also was wichtig ist, welche Rolle spielen jetzt Eiweiß, welche Fett, welche Kohlenhydrate.
Welche spielen es?
Also interessanterweise ist es zum Beispiel so, dass man nach einer eiweißreichen Mahlzeit am längsten satt ist. Und das wissen viele Leute nicht, dass eigentlich die Eiweiß am längsten sättigen. Und im Moment kommt man mit den Kohlenhydratempfehlungen eher wieder oben ab. Also dass man nicht mehr sagt, möglichst viel Nudeln und Brot und Reis, schon gar nicht kombiniert mit fettreichen Lebensmitteln, sondern fast ein bisschen entweder oder. Also wenn man wirklich Kohlenhydrate essen und dann noch sehr viel Fett, dann tut einfach die Kohlenhydratverdauung, die Fettverbrennung bremsen und das kann nachher helfen, dass man fester wird.
Gut, aber das weiss man, dass Pasta und Brot No-No sind, oder?
Nein, das weiss man eben eigentlich nicht, weil es hat ja auch der Trend gegeben, Low-Fat, wo man das Gefühl hat, man darf schon Pasta und Brot essen, aber sicher nicht Käse und Fleisch und Eier und so. Und auch dort kommt man recht weg. Also auch, dass man sagt, Eier mit dem Cholesterinspiegel, das ist sehr veraltet. Vor dem muss man nicht Angst haben. Und da gibt es schon Trends, die man merkt. Also auch Kaffee, wo man gesagt hat, früher, Kaffee ist gefährlich und es tut entwässern, sagt man heute so um die 5 Kaffee pro Tag, muss man überhaupt nicht Angst haben. Im Gegenteil, es gibt sogar Studien, dass die könnten herzschützenden Effekt haben, wenn man Kaffee trinkt. Nicht gerade so wie beim Grüntee, aber in die Richtung.
Herzschützend. Und jünger macht es auch sicher?
Nicht unbedingt, weil Röstprodukte machen älter. Also wenn man viel so scharf anbrotene Sachen isst und so Rösti mit in einer wirklich dunklen Kruste, dort hat es nachher Stoff drin, der die Alterung fördern kann.
Ah ja? Mhm.
Leider.
Gut, also fertig frittiert, ein Haufen Steaks essen, Salat wahrscheinlich. Und Schwarzwälder Torte.
Zwischendurch Schwarzwälder Torte, genau.
Dir sagt, sie hören es persönlich aus dem Feier vom Stadttheater Bern mit zwei spannenden Gästen, Marianne Botta, Ernährungswissenschaftlerin und Mutter von 8 Kindern und dem Uli Ernst Adam, Boxexperte unter anderem. Ich möchte mit Ihnen zurück in die Kindheit. Uli-Ernst Adam, Sie sind schon in der Kindheit boxen. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Sind Sie so eine Wilde gewesen?
Nein, ich war ein sehr, sehr stilles, fantasiebegabtes Kind gewesen. Ich habe mich gefreut für die Schule. Das ist für mich lang, bevor ich den ersten Schultag geniessen konnte, ist das für mich eine Vorstellungswelt gewesen. Ich habe gesehen, Bleistift, den ich bekomme, Farbstift und so weiter. Das hat mir alles unglaublich gefallen. Meine Eltern haben einen grossen Fehler gemacht. Sie haben mir ein wunderbares Matrosenkleidchen gekauft. Ein wunderbarer.
Was sind das? 50er?
Ja, das waren 50er Jahre, ja. Ausgehende 40er Jahre. Und einen schönen Schulsack. Und ich bin auch so in die Schule gehüpft und habe tatsächlich die Farbstifte bekommen und habe Freude gehabt. Dumm war nur, ich musste durch ein No Man's Land für wieder heim. Nämlich dort hatte es einen Haufen Sozialbaracken, wo keine Wohnungen, wilde Burschen auf der Strasse. Und die haben in mir den Klassenfind gesehen mit meinem Matrosenkleidchen. Und haben mich gepackt, brutal vertöffelt. Und ich bin Schürfung hatte ich, Verletzungen, wirklich ernsthafte. Hey, aber vor allem hatte ich ein riesen Trauma. Ich wollte nicht mehr in die Schule, weil ich Fieber bekam. Ich war 2 Tage im Bett mit Fieber. Und mein Vater, der war immer die ganze Woche abwesend. Und dann kam der Vater heimgekommen und hat gesagt, du musst gleich wieder in die Schule. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule. Und dann kam er mit mir in die Schule gekommen. Praktisch aber als Bodyguard. Das heisst, er hat auf dem anderen Trottoir ist er gelaufen und hat gesagt, schau, wenn Leute kommen, die dir das Leder wollen, musst du Folgendes merken. Du musst zuerst eine Einschätzung vornehmen. Wenn sie grösser sind und stärker sind, hast du keine Chance. Und wenn sie mehrfach vertreten sind, hast du sowieso keine Chance. Aber der liebe Gott hat dir gute Beine gegeben, dann musst du rennen. Das heisst, du musst eine Situation einschätzen können und wenn du die richtig einschätzt, dann kann dir nichts passieren. Und jetzt probieren wir es. Und dann sind wir gelaufen, wieder durch die gefährliche Gegend. Die Vaganten, wie man dann gesagt hat, sind natürlich wieder der gewesen. Die haben schon geschaut. Und dann, wo sie die ersten Bewegungen gemacht haben, bin ich davon gerannt. Und dann haben die sofort das aufgegeben. Hat der Vater gesagt, zweite Lehre, aggressive, schlechte Leute sind immer auch faul. Die säckeln dir nicht ewig nachher. Du kannst ganz sicher sein, dass sie faule, schlechte Personen, die säckeln dir nicht ewig nachher. Also ist kein Problem. Und so bin ich dann wieder in die Schule. Aber das ist jetzt eure Frage, oder wahrscheinlich darauf zukommt. Wir sind dann grösser geworden und auch im breiten Rhein hat es, sagen wir jetzt mal, schwierige Buben gehabt. Und man ist auf der Strasse aufgewachsen. Also ich bin nachher in meinem Alter von, sagen wir, 8, 9, bin ich auf der Strasse aufgewachsen. Und dann war das Leben relativ gefährlich gewesen. Und dann hat man auch einen gefährlichen Aspekt verherrlichen. Oder?
Also was heisst gefährlich?
Also gefährlich war einfach, dass man gepackt wird, dass man gefesselt wird, dass man einen Marterpfahl kommt. Ja, heute kann man Narben schauen von Pfadimesser. Also das ist heute eine unvorstellbare Sache. Also ganz grausame Sachen. Und dort hat man gewusst...
Also was, die haben sie gefoltert mit dem Pfadimesser?
Die haben mich gefoltert mit dem Pfadimesser,
also ja. Die Spitze vom Pfadimesser,
ja,
was ist?
Da ins Knie, ja, da hat man immer... Das Ziel war, dass man heult und grennt, oder? Weil da hat man gesagt, das ist ein Feigling, kannst du nicht wieder gehen, oder? Und selbstverständlich ist man aber beschützt worden vom eigenen Clan, aber man war immer bewaffnet. Man hatte Steinschleudern, man hatte Messer und so weiter. Und verzweifelt daheim ist natürlich unsere Mutter, oder? Und dann hat die Mutter mit dem Herrn Dr. Gross geredet, das war ein Hausarzt, gesagt, meine Buben, das ist ja wahnsinnig, die kommen heim und die machen da Strassenschlachten und so weiter. «Herr Doktor, was soll ich machen? Der Mann ist nicht da.» Und dann hat der Dr. Gross gesagt, «Hört, bringt die beiden Buben ins Boxen bringen.» Und dann hat meine Mutter uns gepackt und hat uns zu dem legendären Keller, der Kochergasse, gebracht, Athletikboxclub. Dort war der Gründer, der David Avrutschenko. Und ein junger Mann, Charlie Bühler, der hat den Keller übernommen geleitet. Und dort habe ich die Boxstunden genommen und habe dann selber mich in das Boxen reingelebt. Und dann habe ich etwas begriffen, eigentlich relativ schnell begriffen, warum das gut ist. Weil dort wird man konfrontiert mit der eigenen Gewalt. Das heisst, dort war es dann so, wenn ich jemandem einen Nasenstüber gegeben habe, habe ich noch gerade zurückbekommen. Und das hat ein unglaubliches Empathieverständnis geben. Oder? Also man hat gewusst, wenn man einen so holt, oder, tut das weh. Und dann sind natürlich dort auch Regeln entstanden. Und die Regeln haben viel dazu beigetragen, dass man einen Ehrenkodex hat entwickelt. Also man hat zum Beispiel den Ehrenkodex entwickelt, man geht nicht auf Schwächere. Ohne, dass das einem jemand gesagt hat. Oder
und Gangs aber im Breit, haben sie das auch gemacht?
Jetzt eben, jetzt kommen wir dazu. Dort, das ist natürlich, dort hat man müssen eine gewisse Vorbildfunktion entwickeln. Es hat gescheite Leute in unserer Gang, die haben teilweise auch geboxt, haben das auch entwickelt. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen das anders. Anstatt, dass wir jetzt mit den Willervaganten eine Schlacht machen können, machen wir ein Boxmatch, oder? Und dann haben wir in der Nähe vom Wankdorf haben wir die Föster eingeschlagen. Zwei Seile von der Mutter genommen, drum herum gespannt, alte Skihändchen mit Watte gefüllt, zugebunden. Und dann bin ich eigentlich der erste Promoter gewesen. Das heisst, ich habe dort Boxcamp organisiert mit den Söcheln, oder? Und schon geschaut, ob man gleich schwer und so weiter. Dann haben wir Titel vergeben. Zuerst haben wir gegeben, Meister vom Breiterein, oder? Aber natürlich waren auch wir dann schon beeinflusst von, wir haben gehört im Radio so Kräschli-Zeug aus Amerika. Joe Walcott, Joe Jersey, Joe Walcott und Joe Louis, Kämpfe um die Weltmeisterschaft. Und dann hat man Bilder gesehen im Berner Tagblatt, haben gesagt, nichts, das ist nichts, breitere Meisterschaft, Weltmeisterschaft. Ne?
Und ich habe eure eigene Weltmeister
gewählt. Ganz genau, dann haben wir das gehabt. Ja, die sind geehrt worden und so weiter. Leider hat man noch keine Foto gehabt. Das ist schade.
Marianne Botta, als Mutter von 8 Kindern, wenn Sie so Sachen hören, man ist gefoltert worden, man ist an Marterpfahl gefesselt worden, mit dem Messer bedroht, ist dann Ihnen da auch in Horzberg?
Ja, ich denke, heute ist es nicht unbedingt besser überall. Also was man so manchmal mitbekommt, was in den Schulen abgeht, hat man natürlich als Mutter schon manchmal recht Angst, aber ich bin da auch überzeugt, dass sie einfach durch das, dass sie Sozialverhalten können trainieren können, viel besser geht. Also ich habe zum Beispiel die Rückmeldung von der Schule, dass der 14-jährige Sohn sich bei Konflikten so diskret hintendurch abschleicht. Es ist nicht, dass er nicht gross wäre oder sich nicht könnte wehren, aber er geht dem einfach lieber aus dem Weg und findet, das braucht er jetzt nicht. Und dann finde ich doch, das läuft eigentlich für mich als Mutter noch beruhigend.
Der hat eben schnell wie bei.
Ja, das ist richtig. Das ist das richtige Verhalten. Ich habe es ja eingehend gesagt, dass in der Grossfamilie eben die sozialen Kompetenzen lernt, oder? Währenddem, ich war unvorbereitet, ich war das erste Kind, oder? Und bin dort auf einen Weg gegangen, wo meine Eltern sicher gut gemeint haben, oder? Der Vater dann auch richtig korrigiert hat. Aber das war für mich ein Schock gewesen.
Also was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass der Vater auf der anderen Strassenseite gelaufen ist, weil ich denke, wenn sich die Eltern direkt für einsetzen für ihre Kinder, ist es gar nicht so gut für die Kinder. Ich probiere auch ihnen Tipps zu geben von daheim aus, was sie könnten sagen oder wie sie könnten mit schlagfertigen Antworten kommen, aber nicht, dass ich mich einmische.
Haben Sie noch nie gemacht?
Nein, eigentlich nicht. Also bei den Kindern wirklich nicht, aber ich tue sie schon daheim trainieren in dem Sinn.
Was mir einfach zu kommt, ist, wenn ich die Geschichten höre von Ihnen, Herr Adam, wenn das heute jemand würde machen, also die Kinder würde man irgendwie zum Psychologen schicken oder wegstecken oder in die Erziehungsanstalt, oder meine ich das nur?
Ja, aber es läuft natürlich gleich viel schief auch immer noch. Also ich denke, so die Gewalt auf dem Schulweg oder so, das ist immer noch ein Thema. Und ich wohne jetzt sehr auf dem Land. Ich denke, dort ist es noch ein bisschen besser. Aber zum Teil, wenn man so andere Geschichten hört von Müttern oder Vätern, ist es schon Torzberg, was immer noch abgeht.
Also Sie sagen immer noch, aber vielleicht gehört es halt einfach dazu.
Ich glaube, dazugehören, das ist ein gefährlicher Ansatz. Wenn man also sagt, dazugehören, dann meint man, es sei normal. Selbstverständlich ist das nicht normal, aber es hat immer natürlich soziale Gründe. Es hat irgendein Aggressionspotenzial, das vielleicht bei uns Buben oder Männern aus dem Testosteron rauskommt. Das ist möglich. Es kann aber auch sein, Ungerechtigkeiten oder Benachteiligung. Also die Buben, die ja mich geplagt haben, weil ich ein Matrosenkleidchen hatte, die hatten ja irgendwo eine Vorstellung. Die haben zwar gesehen, das ist ein schwaches Bubi, das da kommt, sie waren fake und waren auf die schwachen Bubi, aber irgendwo das Signal war weiterhin, dass sie mich gepackt haben. Oder? Und das muss man sehen. Gewalt entsteht nicht einfach so, das hat soziale Hintergründe. Aber es ist eben so naiv, wenn man nach einer Gewalt meint, wir können die wegreden. Also das funktioniert nicht. Und ich empfehle immer, dass man sich mit der Gewalt konfrontiert und nicht Gewalt auslebt. Das ist nicht das Gleiche, sondern dass man sich konfrontiert und die als Fakt anerkennt.
Also ich denke, das ist eine Tatsache und das kann man auch schon im Kleinen, wenn es nur ums Reden geht, brauchen. Dort denkt es mir immer die müssen über andere herziehen und weiss nicht, wie tratschen oder blöd reden. Das sind meistens auch die Leute, die es selber gar nicht gut geht, weil sonst hätten sie es gar nicht nötig.
Ja, man ist generös, wenn es einem gut geht. Das ist eine Tatsache.
Vielleicht noch ein bisschen weg vom Thema Gewalt, aber Sie sind ja 30 Jahre jünger als der Herr Adam. Wie war es denn in Ihrer Kindheit gewesen? Was sind Sie für ein Kind gewesen?
Also ich war sehr verträumt gewesen, sehr gut in der Schule. Ich war die Streberin gewesen, mit den Spangen im Mund und Brillen im Gesicht sozusagen und schlecht im Turnunterricht.
Können wir gerade davon singen, oder?
Ja, genau. Und ich war sehr scheu gewesen. Ich hatte zum Beispiel bis 19 nicht freiwillig gross die Hang aufgehauen im Unterricht in der Schule, weil ich rot angelaufen bin. Und plötzlich nachher hat sich das auch verändert. Aber ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, weil ich schon ein bisschen die Aussenseiterin war und halt die Streberin. Und dann haben sie gefunden, die in der Klasse können ja extra faulere Prüfungen schreiben. Und das war mir aber irgendwie gleich zu blöd gewesen, weil ich halt doch auch ein Ziel hatte und gefunden habe, ich wollte irgendetwas machen.
Heute sind Sie Autorin, Sie halten Vorträge, Sie machen alles andere als einen rot angelaufen und schüchen Eindruck. Wie haben Sie es überwunden?
Also es hat nachher, ich hatte das Schlüsselerlebnis gehabt, ich habe mit 17 auf Paris dürfen, in Schüleraustausch und bin dort in eine neue Klasse gegangen, in dem französischen Gymnasium und dort bin ich natürlich nicht mehr die Streberin gewesen und da sind mir auch als erstes die ganzen französischen Schimpfwörter beigebracht, die ich dann auch immer gut konnte merken, weil alles, was man sich nicht merken sollte, merkt man sich ja gerade zuerst und das hat meinem Selbstwertgefühl extrem gut getan. Und dann bin ich nachher zurückgekommen, aber wenn man einmal so Megatier ist in einer Klasse, wird man nicht mehr das Alpha und habe nachher einfach die Matur gemacht und als ich nachher aber an der ETH bin, ist das alles ganz anders gewesen. Also
vielleicht hättet ihr müssen boxen?
Das denke ich heute. Das wäre wirklich eine Variante gewesen, dass ich auch lernen sollen boxen.
Wäre das etwas gewesen, was Ihnen gefallen hat?
Also ich habe sehr gerne Bewegung. Ich merke auch, dass ich raus muss. Ich habe um King herum viel Bewegung. Und ich spüre auch, dass mir das Stresshormon abbaut, wenn ich irgendwelche habe. Und ich denke, eigentlich würde es mich noch interessieren, ja.
Es ist ein sehr guter Ansatz und alle, die das machen, sind wirklich begeistert. Das Problem ist einfach, dass man das richtige Trainingsumfeld findet. Oder? Im Boxen ist es so, das muss unter Aufsicht passieren. Das muss jemand Kompetenz der sein, der genau einschätzen kann, wie die Qualitäten der jeweiligen Gegnerinnen oder Gegner sind. Und selbstverständlich muss man dort sofort eingreifen, wenn dort das Kräfteungleichgewicht entsteht. Bei gleichwertigen Gegnern, oder, passiert eben überhaupt nichts, oder? Die können sich nicht richtig wehtun. Die tun sich ausweichen und tun sich probieren, in den Vordergrund zu drängen, aber das gelingt nicht. Und alles andere muss überwacht sein. Und dann ist der Erfolg da. Und das ist auch der Grund, wieso, dass wir heute sehr viele junge Frauen haben, die boxen.
Wenn Sie sagen, Gegner müssen etwa gleich stark sein, jetzt, am 26. Dezember war schon der berühmte Boxing Day, ein Weltmeisterschaftskampf. Ich durfte schauen, von ganz nah aus. Und das hat mich schon beeindruckt, wie wir bei den einen gesehen haben, die sind wie aggressiv gewesen, die sind aufeinander los und die haben auch entsprechend ausgesehen am Schluss. Und andere, die haben Sport getrieben, wo man das Gefühl hatte, da geht es um die Finesse, ums Ausweichen etc. Also es ist nicht einfach immer... Zwei Gleiche treffen sich, oder?
Nein. Wenn ich geredet habe von der Ausgeglichenheit, ist das insbesondere auch bei diesem Training in der geschützten Werkstatt. Wenn wir natürlich jetzt zum Wettkampf kommen, dort sind das ganz andere Voraussetzungen. Und jetzt muss man zwei Sachen wissen. Man muss wissen, dass Boxen natürlich nicht einfach Boxen ist. Boxen kann sein, entweder Freizeitboxen, das ist das, was ich jetzt beschrieben habe, und selber machen. Es ist Amateurboxen, das ist ein Sport nach ganz klaren Regeln, der nach ganz stark streng reglementierten sportlichen Kriterien ausgeübt wird. Und nachher kommt das sogenannte Berufsboxen. Und wie der Name ja schon sagt, Berufsboxen, der geht es um Anerkennung, Geld, weitere Kampfmöglichkeiten und da sind natürlich die Strategien total unterschiedlich.
Wie viel ist denn bei diesen Strategien organisiert? Also Boxen, da kommt ja immer so schnell ein bisschen der Anstrich von Halbwelt und Wetten und Geld machen. Läuft so Zeugs bei uns auch?
Also, das ist relativ harmlos, selbstverständlich läuft das, aber es läuft ja bekanntlicherweise auch im Fußball mit Schiedsrichtern, die irgendwie bestochen sind und so. Das Problem ist, warum der Halbwelt Anstrich vom Boxen? Boxen, das haben die Amerikaner erkannt, wie immer, ne, da lässt sich Geld machen. Die Mafia hat sich sofort dem angenommen, hat irgendwo in der Pampa aussen Kämpfe organisiert, das war eine Zeit lang verboten gewesen, und hat man können auf die Kämpfe versetzen. Und jetzt natürlich, je nach der Wettquote, hat man gesagt, also gut, Meier, du musst verlieren. Und dann hat der Meier einfach verloren.
Oder? Aber das bei uns gibt es das bei uns
nicht.
Auch?
Das gibt es bei uns nicht. Und zwar gibt es das bei uns nicht, weil das Regelwerk und das Kontrollnetz ist zu eng gespannt. Natürlich könnt ihr zum Beispiel einen Kämpfer aufbauen, indem ihr, sagen wir, relativ leichte Gegner engagieren, dass sich euer Mann oder eure Frau zuerst einen gewissen Grundstock, ein Selbstvertrauen durch Siegen kann aufbauen. Aber das ist nicht geschoben.
Was mir aber zum Beispiel aufgefallen ist, es hat an diesen Kämpfen hat es einen Haufen Leute aus Bulgarien gehabt. Ich weiss nicht, sind das Box-Söldner? Auf jeden Fall, wenn man die verglichen hat mit unseren Leuten, die im Ring waren, die haben nicht so trainiert ausgesehen. Der eine hat ein Ränzli gehabt, der andere war ein Spargel. Was sind denn das für Leute?
Also, denen sagt man, das sind sogenannte Journeymen. Und früher hat man dem gesagt, das sind Handwerker auf der Stör. Oder also, ja, das sind Handwerker auf der Stör. Also, das heisst, jetzt wollt ihr irgendetwas organisieren. Ihr habt zwei, drei gute Schweizer oder naturalisierte Schweizer. Und jetzt wollt ihr die zeigen in einem Kampf. Und jetzt haben wir in der Schweiz gar nicht so viele Gegner, mögliche Gegner. Also muss man die von irgendwo kommen. Und lassen heisst, das kostet. Also wenn ihr die nach, von Frankreich gehen holen, oder wenn ihr die, sagen wir, nach Italien gehen holen, oder nach Deutschland, dann haben die schon relativ höhere Ansprüche. Wie mit der Währung, oder? Während dem Osteuropäer, die kommen für relativ geringere Gagen, was aber nicht heisst, dass sie schlechter sind. Aber die Leute, die dann vielleicht nicht so gut austrainiert aussehen, das sind Leute, die praktisch jede Woche oder jeden Monat zweimal irgendwo boxen. Die fahren irgendwo her, die haben keine Ambitionen, wirklich zu gewinnen, sondern die können ihren Job machen. Das sind aber auch nicht Leute, die einfach sagen, ich komme daher, um zu verlieren. Nein, weil sie wissen, wenn sie verlieren, dann werden sie nicht mehr organisiert, dann werden sie nicht mehr engagiert, weil man sagt, das ist das Fallobst, oder? Also der geht um, auf Befehl, oder? Dann wird er nicht mehr engagiert. Sondern das sind ehrliche Berufsleute.
Er hat das Stichwort Geld angesprochen. Geld verdienen, das machen wir im Haushalt nicht mit Wetten, aber wenn man 8 Kinder hat, dann muss man das auch vermögen. Mhm. Und sie und ihr Mann, sie arbeiten beide, aber eben 8 Kinder durchfüttern.
Ist extrem teuer in der Schweiz. Und ich denke, je älter dass sie werden, umso teurer wird es. Und ich denke, manchmal sind wir wirklich nicht im kinderfreundlichsten Land. Schlimm wird es auch, wenn jetzt einfach plötzlich 3 gleichzeitige Skilager müssen oder wenn einfach 3 Spangen brauchen. Und gerade so das, was man sich zusätzlich noch gönnt, wie wenn wir mal in die Ferien wollen, wenn ich nicht arbeiten würde, würde ich das gar nicht drin liegen.
Wie macht ihr das? Gibt es Sachen, die ihr im Alltag anders macht als jetzt eine Familie mit 2 Kindern?
Ja, ich habe zum Beispiel in einem Neumann, wo die Restaurateure einkaufen und dann brauche ich Grosspackungen, das lohnt sich bei mir. Also von denen kann ich nachher überall von den Multipack und 3 und 1 davon gratis, dort kann ich voll profitieren, wo man in einem Kleinhaushalt natürlich entsprechend prozentual mehr Geld braucht. Oder ich habe Mischpakete von einem Bauer, wenn es um Fleisch geht, wo es sich auch lohnt, wenn ich irgendwie so eine 4 Rind kaufen und eingefrieren, wo vielleicht auch in einem kleinen Haushalt möchte ich das nicht. Also es gibt schon Möglichkeiten zum Sparen, gerade bei den Lebensmitteln, dass man gleich gesund essen kann und nicht allzu viel Geld braucht.
Als ich bei Ihnen war, haben Sie gerade eine Coop und Migros-Zeitung auf dem Tisch gehabt.
Genau.
Und haben nach dem quasi Ihren Menüplan zusammengestellt.
Genau, also ich habe die Coop und Migros-Magazin und nachher schlage ich die Seiten mit den Aktionen auf und dann schaue ich, mit was könnte ich jetzt einen Menüplan machen für die kommende Woche, dass auch nicht zu viel kaputt geht. In diesen Wochen, aber nach der Geburt, wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Geld brauche. Also sobald ich auf Fertiggericht zurückgreifen muss, mit so einer grossen Familie, das liegt einfach gar nicht drin.
Gibt es eigentlich, dass sie von Leuten angefindet werden? Dass es heisst, was 8 Kinder, die hocken doch sicher im Sozialamt auf der Tasche.
Das kommt viel vor und da haben sie auch das Gefühl, ich habe 3 Röcke übereinander und ein Bürzi und so. Also das kommt schon vor.
Also das hat sie nicht, sie ist eine topmoderne Frau, toll angelegt.
Am Anfang hat es mich eigentlich noch mehr gestresst. Also so vom 3. aufs 4. bin ich fast mehr angefindet worden. Ich glaube, ich war irgendwann ein hoffnungsloser Fall, wo ich spinnt mit so vielen Kindern. Also wo irgendwie das 7. und das 8. noch gekommen sind, sind die Leute nicht mehr gleich geschockt gewesen wie beim 4. Und ich habe natürlich auch gute, schlagfertige Antworten mittlerweile und dann sind sie auch schnellstürmend.
Was sagen die Leute und was sagen sie drauf?
Also interessanterweise, die sind sich sehr häufig davon rechtfertigen, warum sie nur 1 oder 2 haben und dann sage ich, musst du nicht rechtfertigen, dass du nur 2 hast, aber ich tue mich auch nicht, dass ich 8 habe. Es gibt einfach verschiedene Ansichten und nicht für jeden passt das Gleiche. Das ist in der Ernährung übrigens auch so, dass ein Sportler sich ein bisschen anders muss ernähren als ein Coach Potato. Und das ist halt einfach bei der Kinderanzahl auch so. Oder was ich sage, ist, solange du meine Kinder nicht musst hüten und nicht für sie musst zahlen, kann es dir eigentlich gleich sein. Und dann sagen sie aber auch nichts mehr. Also ich denke, die mich kennen, die auch drin sehen, die wissen, dass es nicht immer nur lustig ist und dass es jetzt halt mein Weg ist, dass es für mich stimmt, dass ich Freude habe an diesen Kindern. Aber die sehen auch, dass es nicht eben 4x2 gibt vor Arbeit.
Und wenn ihr schaffet daheim, also wenn sie schreiben nebenzu und die Kinder sind umeinander, wie machen sie das? Binden sie sie ein, oder?
Also sie müssen sicher früher mehr Verantwortung übernehmen, aber auch durch das, dass es so viel sind, dass sie einfach, wenn ich zum Beispiel auf Inge gehe, mit ihnen gehe, spazieren, dann ist das automatisch, dass gerade das Grösseres an einem kleineren Schuh bringt. Was sie aber nicht machen, ist, dass die Grossen einfach die Kleinen müssen hüten, weil ich habe Kinder wollen und nicht die grossen Kinder haben so viele Geschwister, die wollen. Und dann zahle ich ihnen zum Beispiel als auch Geld oder eben ein Hütengeld, wenn sie die kleineren Kinder hüten. Das kommt vor, dass wir die Ältesten die kleineren hüten, aber dann haben sie wirklich einen Ansatz wie vom anderen Hüte-Mädchen auch, weil mir das wichtig ist. Und dann habe ich zwei Frauen, die bei mir angestellt sind, ganz mit AHV und allem, die auch die Kinder hüten, wenn ich mal weg muss, die das super machen. Und ich habe ganz ein tragfähiges soziales Netz. Also ohne das ging es nicht. Wenn ich nicht noch Grosseltern hätte und so weiter und so fort, das wäre nicht möglich.
Aber Ihnen ist es wichtig, selbstständig durchzukommen?
Also finanziell auf jeden Fall beim Hüten her gibt es manchmal Engpässe, die andere Leute nötig sind. Ich meine, man kann mal krank werden und dann braucht es jemanden, der hilft. Und dort habe ich Gott sei Dank wirklich ein super soziales Netz.
Wie ist das mit Ferien? Sie haben schon mal angetönt. Ich meine, mit Kindern irgendwo hinfliegen, mit so vielen, das kann man nicht zahlen, oder?
Also ich denke, ich setze natürlich auch Prioritäten anders, durch das, dass ich 8 Kinder habe. Ich bin zum Beispiel noch nie in einem Flugzeug gehockt.
Noch nie?
Ich bin noch nie geflogen in meinem Leben. Ich bin auch noch nie in Süden am Strand gelegen in den Ferien. Es gibt eigentlich relativ viel, was ich mir nicht leisten kann oder wo ich auch darauf verzichten kann. Aber vielleicht durch das, dass ich es nicht kenne, tut es mir auch nicht so weh. Aber ich hoffe schon, dass ich dann mal fliegen kann. Und wir haben jetzt mal so von vorplanen, ob es dann das Jahr vielleicht mal möglich wird. Aber nicht mit einer Nacht.
Das ist mehr oder weniger das Ende vom persönlich. Ganz, ganz kurz, gerade in diesem Zusammenhang noch, Marianne Botta, was tun Sie sich als nächstes lieb, um sich zu erholen?
Also ich gehe sicher heute bei diesem schönen Tag raus an die frische Luft und genieße das extrem, wenn ich einfach laufen kann.
Ulian Stadam, was macht ihr?
Genau das Gleiche, darum habe ich ja schon die richtigen Schuhe an. Und bin natürlich erleichtert und begeistert, dass ich mal können für den oft kritisierten Boxsport ein gutes Wort einlegen
konnte. Danke vielmals Ihnen beiden, dass Sie es persönlich gekommen sind.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop, Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Das war unsere Talkshow aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Gäste bei Karin Frey sind die Ernährungswissenschaftlerin Marianne Botta und der Boxexperte Ueli Ernst Adam. Technik Björn Müller und Martin Weidmann. Wir wiederholen das Gespräch heute Abend nach den 10 Nachrichten wieder bei uns auf DRS1. Nachhören können Sie es aber auch jederzeit bei uns auf drs1.ch, drs1.ch. Und auch eine CD können Sie bestellen, wenn Sie wollen, mit dem Gespräch drauf, dann persönlich bei der Telefonnummer 0848 840 800. So eine CD kostet 31,90 Franken.